Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Das Ganze ging los mit einem winzig kleinen Infekt, den ich längst vergessen hätte. So einen ganz kleinen Virusinfekt, wie fühlte sich an wie eine Erkältung. Und dann kam so eine Kurzatmigkeit dazu. Und ich dachte immer, naja, Kurzatmigkeit kommt halt jetzt von diesem Infekt und wird auch wieder vergehen. Es verging aber nicht. Diese Kurzatmigkeit blieb und wurde auch stärker. Ich habe das erstmal übergangen und habe dann mal gemerkt, als ich eine Treppe schnell runter und wieder hochgelaufen bin, dass ich unheimlich schnell atmen muss, dass das Herz ganz schnell schlägt und hatte dann eigentlich schon den Verdacht, das könnte eine Herzmuskelentzündung sein.
Und mit diesem Verdacht lag sie genau richtig. Es war tatsächlich eine Herzmuskelentzündung, die bei dieser 60-Jährigen aus Bayern das Treppensteigen zum Höchstleistungssport machte. Also für ihren Körper jedenfalls. Wie eine solche Herzmuskelentzündung dann sicher festgestellt wird, vom Arzt diagnostiziert wird, wie es überhaupt dazu kommt und auch wie sie behandelt wird, darüber sprechen wir jetzt in der Sprechstunde mit Ihnen. Mein Name ist Christina Satori. Herzlich willkommen. Unser Experte ist Professor Stefan Baldus. Er ist Direktor der Klinik 3 für Innere Medizin am Herzzentrum der Uniklinik Köln. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier sind.
Frau Satori, guten Morgen.
Herr Professor Baldus, fangen wir mal ganz einfach an. Wie stelle ich mir so eine Herzmuskelentzündung vor? Also ist jetzt wirklich das komplette Herz, so wie ich mir das so vorstelle, wie ich das von Bildern her kenne, entzündet?
Nein, typischerweise nicht. Wenn wir versuchen, das darzustellen und die beste Darstellungsmöglichkeit einer solchen Herzmuskelentzündung ist die Kernspintomographie, dann sehen wir in der Tat Areale, kleine Inseln von Entzündungen, die sozusagen so ein bisschen wie ein Flickenteppich das Herz zu betreffen scheinen. Es ist nicht so, dass das gesamte Herz wie eine Wunde aussieht. So muss man sich das glücklicherweise nicht vorstellen.
Und wie kommt es jetzt, dass wenn man an einigen Stellen eben jetzt Entzündung hat an dem Herz, wie hängt das dann damit zusammen, dass die Patientin, die wir jetzt eben gehört haben, zum Beispiel sagt, sie ist einmal die Treppe rauf und runter gelaufen und hatte Schnappatmung und Herzklopfen? Und wie ist da der Zusammenhang? Wie kommt das?
Die Entzündung zunächst mal ist nicht problematisch. Entscheidend wird es und dann muss der Arzt auch eingreifen, wenn der Herzmuskel in seiner Pumpfunktion, die Herzmuskelkraft, reduziert ist. Denn wenn die Herzmuskelkraft reduziert ist, dann liegt eine Herzschwäche vor und das hat die Patientin sehr eindrucksvoll geschildert. Und wenn das Herz nicht genug Blut pumpen kann, dann entsteht eben so etwas wie Luftnot. Das heißt, die Schwere der Entzündung, die Schwere dieser Entzündungsinseln, die determiniert, die sagt in gewisser Weise ein wenig voraus, wie schwer dann auch ein Herzmuskel eingeschränkt in seiner Pumpleistung sein kann.
Weil je schlechter gepumpt wird, je weniger gepumpt wird, umso weniger Sauerstoff kommt in die Muskeln, die arbeiten müssen.
Richtig.
Kann ich mir das so vorstellen?
Genau so.
Wenn das jetzt so ist und man nicht mehr die Treppen rauf und runter kommt, dann hat man vielleicht den Verdacht, so wie die Patientin, die wir eben gehört haben. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz hat sich noch ausführlicher mit der Dame unterhalten. Hören wir doch mal, wie es dann weiterging, nachdem sie den Verdacht hatte und dann zum Arzt gegangen ist und der dann festgestellt hat, yep, das ist eine Herzmuskelentzündung.
Das dauerte so knappe 2 Wochen. Dann hatte ich den Termin beim Kardiologen. Er hat ein Doppler-Ultraschallgerät, hat also einen Ultraschall vom Herz gemacht und das eigentlich damit gleich feststellen können. Er hat dann auch Blut genommen, um nach Entzündungswerten zu schauen, ob da noch irgendwas anderes vielleicht mit dahinter steckt. Aber das war eigentlich alles soweit in Ordnung. Und der hat dann meine sozusagen Selbstdiagnose leider auch gleich bestätigt. Er meinte, ich könnte nichts tun, außer mich schonen. Es würde Wochen, wenn nicht Monate dauern. Man versucht ja dann als Patient zu verhandeln und sagt, also bei mir dauert das nicht. Ein Vierteljahr, ich habe das in 6 Wochen weg. Und ich musste regelmäßig zur Kontrolle zu ihm kommen. Das hat er mir von Anfang an gesagt. Aber es gibt letztendlich keine Medikation. Also es war eine Entzündung des Herzmuskels und auch ein Erguss im Beutel, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und Aussetzen. Es war dann Aussetzen angesagt. Ja, ich konnte zu Hause sein, lesen, am Computer was machen, was überhaupt gar nicht ging. Also Treppen steigen. Ja, eine Stufe hoch, stehen bleiben, warten, eine Stufe stehen bleiben, warten, so geht man dann die Treppe hoch. Und ich konnte am Schreibtisch sitzen und ich konnte an einem Tisch sitzen und mich unterhalten. Das ging, aber sobald Bewegung dazu kam, war das alles sehr, sehr mühselig und mit einer großen Kurzatmigkeit verbunden. Abschließend die Diagnostik, wo man dann sagen konnte, es ist eigentlich vorbei. Aus seiner Sicht, das war dann nach 12 Monaten.
Nach 12 Monaten, also ein ganzes Jahr. Und das, obwohl die Patientin ja selber gesagt hat, dass sie versucht hat zu verhandeln mit dem Arzt. Fand ich einen netten Versuch. Herr Baldus, dauert das immer so lange, wenn ich eine Herzmuskelentzündung habe, bis ich wieder körperlich aktiv sein darf?
Nein, also die glücklicherweise meisten Herzmuskelentzündungen sind geringerer Ausprägung und dann auch schneller abheilend. Wir sagen, dass Patienten, die sich mit einer Herzmuskelentzündung dem Arzt vorstellen, 3 bis 6 Monate keine im engeren Sinne Leistungssport, höhere körperliche Belastungsaktivität ausüben sollten. Aber wenn es eben zu einer Schwächung des Herzmuskels kommt, dann sind wir als Ärzte schon nochmals vorsichtiger zu empfehlen, dass man wieder körperlich aktiv sein darf.
Und wie ist das, wenn jetzt jemand sich nicht daran hält oder zum Beispiel auch nicht zum Arzt gegangen ist und diese Herzmuskelentzündung hat und das nicht weiß und einfach jetzt weiter Sport treibt oder es zumindest versucht? Was kann denn dann schlimmstenfalls passieren?
Wir fürchten 2 Szenarien im Wesentlichen. Das eine ist, wie gerade besprochen, die Entwicklung einer Herzschwäche. Und wenn Sie die nicht diagnostizieren und in Teilen auch mit Medikamenten zum Schutz des Herzens unterstützend behandeln, kann diese Herzschwäche eben auch voranschreiten, was wir nicht wollen. Das zweite, was wir fürchten, und das ist ja dieses Szenario, was furchtbar ist, ist, dass jemand beim Sport beispielsweise tot umfällt, als Ausdruck einer gefährlichen Herzrhythmusstörung des Herzens, welches diese Entzündung hat und dann zu, sagen wir mal, Unregelmäßigkeit des Herzschlags und der Herzelektrik führt, was dann eben dazu führen kann, im schlimmsten Fall, dass das Herz seine Pumpfunktion, seine koordinierte Funktion aufgibt und der Patient daran verstirbt.
Kommt denn das häufig vor, dass eine Herzmuskelentzündung wirklich so dramatisch verläuft?
Nein, das ist glücklicherweise extrem selten. Deutlich unter 5% aller bekannten Myokarditiden entwickeln kritische Rhythmusstörungen. Und damit glücklicherweise ist das ein großes Problem. Aber wenn man, sagen wir mal, die Patienten oder die Menschen anguckt, die im jungen Erwachsenenalter plötzlich verstorben sind, dann ist es doch jeder 5., bei dem man dann in der Autopsie Zeichen der Herzmuskelentzündung findet. Also ein nicht ganz unbedeutendes Problem.
Weil ja wahrscheinlich auch als junger Mensch man gar nicht daran denkt, dass das Herz jetzt schon irgendwie betroffen sein könnte, krank sein könnte. Man fühlt sich ja noch so jung und stark, ne?
Richtig.
Und ist es richtig, habe ich Sie richtig verstanden, es gibt eigentlich nur Medikamente, wenn es dann wirklich eine Herzschwäche gibt für die Herzmuskelentzündung, also den Anfang der ganzen Krankheitsentwicklung, da gibt es keine Medikamente?
Ja, also wenn man ganz ehrlich ist, gibt es nicht so viel, wie wir es gerne hätten. Für die Herzschwäche, um das nochmal zu sagen, haben wir ganz etablierte Behandlungspfade, die für alle Patienten mit Herzschwäche irrespektiv, unabhängig der Ursache der Herzschwäche gelten. Also ein Patient mit Herzinfarkt, nach Herzinfarkt mit Herzschwäche, ein Patient mit einer genetisch bedingten Herzschwäche oder auch Patienten nach Myokarditis werden, was das angeht, gleich, nämlich herzentlastend behandelt. Die eigentliche Entzündungsreaktion im Herzmuskel ist schwieriger zu behandeln. Und wir haben für unterschiedliche Kategorien der Herzmuskelentzündung entsprechend der Ursache Versuche, mit zum Beispiel das Immunsystem bremsenden Medikamenten zu agieren. Aber eine richtig überzeugende, gezielte, für die Myokarditis entwickelte Behandlung, die haben wir weiterhin im großen Stil leider nicht.
Sie sagen jetzt, Sie haben jetzt erwähnt, das Immunsystem bremsen. Man denkt ja so instinktiv immer, wenn ich krank bin, dann soll mein Immunsystem mal möglichst aktiv sein. Wieso müssen Sie das in diesem Fall bremsen?
Das ist eine gute und wichtige Frage. In der Anfangssituation gehen wir davon aus, dass das Virus in die Herzmuskelzelle eintritt. Der eigentliche, wesentliche Schaden aber entsteht zu einem Zeitpunkt, wo das Virus typischerweise schon gar nicht mehr vor Ort ist und das eigene Immunsystem fehlerkennt die Situation im Herzen und dann mit seinen Armamentarien, also mit seinen Waffen, in gewisser Weise dazu führt, dass Herzmuskelzellen auch zerstört werden. Das eigene Immunsystem greift körpereigene Zielstrukturen an, in diesem Fall Herzmuskelzellen.
Das ist quasi, das ist fast schon überreagiert oder zu heftig reagiert und dann das krank macht. Wir haben jetzt immer als Beispiel gehabt, dass eine Virusinfektion dazu führt. Das ist ja auch bei der Patientin, die wir gehört haben, der Fall gewesen. Aber es gab ja auch, das ist während der Pandemie ja auch Thema gewesen, es kann auch durch eine Impfung in manchen Fällen hervorgerufen werden. Wie ist auch da diese Aktivierung des Immunsystems das Problem, oder?
Richtig, ja. Auch das ist, es ist richtig, dass der Impfstoff, also dieser mRNA-basierte Covid-Impfstoff, eben nachweislich zu fairerweise, glücklicherweise sehr milden Formen von Herzmuskel- und auch Herzbeutelentzündungen beigetragen hat. Aber, und das ist in der Diskussion dann meist verkannt worden, die Wahrscheinlichkeit, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen durch eine Impfung, war weniger als 20 Mal seltener als die Wahrscheinlichkeit, eine Herzmuskelentzündung durch die Covid-Erkrankung zu bekommen. Und insofern war sozusagen der Netto-Benefit klar zugunsten der Impfung dann verschoben.
Gibt es noch andere Ursachen für eine Herzmuskelentzündung? Wir hatten jetzt Virus, eine Impfung in dieser oder in einer anderen Form. Gibt es noch andere Ursachen?
Absolut. Also Bakterien können das machen. Borrelien beispielsweise können Herzmuskelentzündungen machen.
Das sind die bei einem Zeckenstich übertragen werden können?
Genau. Es gibt Autoimmunerkrankungen. Das kann man sich gut vorstellen, wenn man den Mechanismus der Myokarditis versteht, also Kollagenosen beispielsweise, seltenere Immunerkrankungen, eine Lupuserkrankung beispielsweise, kann dazu führen, dass auch der Herzmuskel angegriffen wird.
Das heißt, das ist Autoimmun ist ja immer, wenn man eben dieses, dass mein Immunsystem
richtig
aus irgendeinem unverständlichen Grund eigene Strukturen im Körper angreift. Und wenn es dann das Herz angreift, dann ist das genau das, was Sie beschrieben hatten.
Und dann gibt es eine in gewisser Weise neue Gruppe auch von Medikamenten, die das machen kann, die für Krebspatienten wichtig sind. Also Medikamente, die die Onkologen nutzen, um das eigene Immunsystem zu aktivieren, damit Tumorzellen zerstört werden können. Solche Therapieformen, die können eben auch in seltenen Fällen glücklicherweise, aber sie können auch zu Herzmuskelentzündungen dann führen. Deshalb ist darauf besonders zu achten, im Kontext der Behandlung anderer Erkrankungen.
Muss man immer dann im Blick behalten, wenn man die anwendet, die ja einerseits auch gute Effekte zeigen können, aber eben dann manchmal diese gefährliche Nebenwirkung haben. Wie ist denn das, wenn wir jetzt nochmal zurück zu den Viren, ist das denn, das kann ja ein unterschiedliches Virus sein, das kann ja ein Grippevirus sein, oder die Dame hier sagte, sie hätte eine winzig kleinen Infekt, sagt sie, und trotzdem kam es zu dieser Herzmuskelentzündung. Jetzt haben ja in Deutschland im Winter, hat ja doch, würde ich mal sagen, jeder Zweite irgendwann mal Husten, Schnupfen, Heiserkeit, also irgend so ein Erkältungsvirus. Kann das denn dann jedes Mal im Grunde genommen dazu führen, dass man eine Herzmuskelentzündung bekommt, oder kommen da verschiedene Sachen zusammen?
Also wir wissen, dass in der Tat Prädispositionen bestehen, also solch eine Erkrankung begünstigende Faktoren. Der Diabetiker beispielsweise, aber auch ein Patient mit einer Immunerkrankung, beispielsweise der HIV-positive Patient, Patient mit Über- oder Untergewicht, sind gefährdeter, eine Herzmuskelentzündung zu bekommen. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Patienten, die wir fairerweise noch nicht so gut verstehen, eine Gruppe von Patienten mit genetischer Herzmuskelerkrankung, die vielleicht gar nicht aufgefallen ist, die dann auch eine etwas erhöhte Empfänglichkeit haben durch so einen zweiten Hit, wie wir sagen, ein Second Hit, zum Beispiel ein Virus, in dem Fall eben dann letztendlich eine bedeutsame, dann auch für den Patienten merkliche Form der Herzfunktionseinschränkung zu bekommen. Also auf diese muss man achten. Und um Ihre Antwort konkret zu beantworten, nein, nur ein kleiner Teil, ein sehr kleiner Teil von Influenza-Erkrankten beispielsweise entwickelt dann eine Myokarditis. Glücklicherweise ist das so.
Aber es kommen dann doch meistens dann auch nochmal andere Sachen zusammen. Und ist es denn dann entscheidend, was ich für einen Infekt hatte, ob ich eine Grippe hatte oder ob ich ein normales Erkältungsvirus hatte? Oder ist es dann eher das Zusammenspiel von diesen verschiedenen Faktoren?
Naja, wir wissen, dass die Viren unterschiedlich aktiv, unterschiedlich gut sozusagen den Herzmuskel erreichen können. Es gibt Viren wie das Parvovirus, was sozusagen in die Herzmuskelzelle eindringt, aber auch schnell vom Immunsystem abgeräumt wird und meistens dann gut aushält. Und es gibt Viren, die wie das beispielsweise das Covid, in Teilen auch das Influenza-Virus, die sich sozusagen an Zielstrukturen der Oberfläche von Herzzellen eben besonders gut festhalten können und dann zu einer Reaktion des Immunsystems führen.
Hat denn auch mein Lebensstil einen Einfluss? Also kann ich auch versuchen, mein Risiko irgendwie zu senken?
Ja, insgesamt, das haben wir ja bei der Covid-Pandemie auch gesehen, sind die gesunden Menschen, die auch eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, eine Folgekomplikation einer Virus, in diesem Fall der Covid-Erkrankung, zu erleiden. Also sprich, wenn sie körperlich aktiv sind, wenn sie sportlich sind, wenn sie nicht über- oder untergewichtig sind, wenn sie so eine Erkrankung wie den Diabetes nicht haben oder ihn gut im Griff haben. Das sind Dinge, die definitiv dazu helfen, dass eine Viruserkrankung es schwerer hat, den Herzmuskel zu erreichen.
Und kann ich denn auch, sagen wir mal, dadurch, dass ich auf mein Gewicht achte, Rauchen, Alkohol, das spielt bei so vielen Krankheiten eine Rolle, spielt das auch bei der Herzmuskelentzündung als möglicher Risikofaktor eine Rolle? Kann man?
Also im Wesentlichen sind es die von mir genannten Risikofaktoren. Aber sagen wir mal, Rauchen senkt,
ist ja aus vielen anderen Gründen,
senkt die Aktivität des Immunsystems. Und im Anfang brauchen sie es halt nicht, um das Virus auch abzuräumen. Insofern ist auch das ein Faktor, der idealerweise zu vermeiden ist.
Mhm. Bei der Frau, die wir gehört hatten, war es ja so, dass sie selber den Verdacht hatte und dann zum Arzt ging. Was sind denn so Symptome, wo man überlegen sollte, jetzt gehe ich? Und zwar einmal, wenn ich ein junger Mann bin, 17, 18, wann sollte ich da zum Arzt gehen und sagen, gucken Sie sich doch mal bitte mein Herz an? Und sagen wir mal auch als ältere Frau mit 60 Jahren, was sind Symptome, wann sollte ich gehen? Ist das unterschiedlich und was sind die Symptome?
Also die drei wichtigsten Merkmale für das Vorliegen auch einer Myokarditis ist zum einen der Brustschmerz. Der kann atemabhängig sein, wenn auch die Oberfläche der Lunge entzündet, betroffen ist. Aber er kann auch unabhängig von der Atmung sein und damit ist er durchaus ähnlich der Beschwerden, die wir auch sehen bei Patienten mit akutem Herzinfarkt. Das zweite ist die Luftnot, was unsere Patientin ja sehr eindrucksvoll geschildert hat, die einen natürlich besonders besorgt, wenn die Patientin sagt, dass sie sozusagen dadurch in ihrer Leistungsfähigkeit beim Treppensteigen beispielsweise eingeschränkt ist. Auch das ist ein absolutes Warn- und Alarmzeichen. Und der dritte Punkt ist der plötzliche Bewusstseinsverlust, der indirekt hinweisgebend ist auf das Vorliegen von Herzrhythmusstörungen. Und ich sagte ja schon anfangs, Herzrhythmusstörungen sind eine der beiden gefürchteten Komplikationen einer Herzmuskelerkrankung.
Das ist dann wirklich schon eine schlimme Ausprägung.
Richtig.
Da ist es dann schon sehr weit. Jetzt hatten wir angefangen wir reden jetzt hier über die Herzmuskelentzündung. Es wurde aber jetzt auch schon einmal von der Dame, die wir gehört haben, Sie haben es auch mal erwähnt, den Herzbeutel. Was ist denn der Herzbeutel am Herz? Und das ist dann was anderes, wenn der entzündet ist? Können Sie das nochmal auseinander dividieren?
Das Herz ist, damit es sich im Brustkorb gut bewegen kann, umgeben von einem Strumpf, wenn man so will. Und zwischen diesem Strumpf und dem eigentlichen Herzen ist ein bisschen Flüssigkeit, damit das Herz wie in so einem schmierstoffhaltigen Umgebungsbereich sich gut bewegen kann. Und die Herzbeutelentzündung, die sogenannte Perikarditis, ist eine typische, auch mit hoher Wahrscheinlichkeit zeitgleich auftretende Entzündung. Sie ist in ihrer Bedeutung nicht ganz so schwerwiegend wie die Herzmuskelentzündung, weil der Herzbeutel für die Pumpfunktion des Herzens zunächst mal keine Bedeutung hat. Aber auch dieses kann man gut diagnostizieren. Auch dieses kann Schmerzen machen, kann zusammen mit einer Pleuritis, einer Oberflächenentzündung der Lunge typischerweise auftreten und ist dann auch etwas, was durch Ruhe, durch entzündungshemmende Medikamente typischerweise behandelt werden kann.
Also es ist was anderes, aber es kann das auch negativ beeinflussen, eine Herzmuskelentzündung? Also es kommt dann noch oben drauf?
Also die ist zunächst mal eine gutartigere Form, die wir nicht so fürchten, die Herzbeutelentzündung. Es gibt aber seltene Fälle, und das haben wir auch in der Covid-Pandemie gesehen, wo der Herzbeutel durch die chronische Entzündung und die Aktivität des Immunsystems so verdickt, dass die Beweglichkeit des Herzens innerhalb dieses Beutels eingeschränkt ist und sich die Ausbreitungsfähigkeit des Herzmuskels damit einschränkt. Und dann können die Patienten durch eine Herzbeutelentzündung auch Beschwerden bekommen. Das ist glücklicherweise sehr selten.
Ja, hört sich ein bisschen gruselig an. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe, weil ich den Verdacht habe, dann macht er einen Ultraschall, wie wir es eben im O-Ton gehört haben. Ist das so das Standarddiagnosemittel? Oder?
Genau, der Ultraschall ist extrem hilfreich und die Maßnahme der Wahl zusammen mit einem EKG, also einer Darstellung der Herzströme. Denn man kann sofort sehen, ob der Herzmuskel in seiner Pumpleistung eingeschränkt ist. Man kann möglicherweise sehen, ob der Herzmuskel sich irregulär zusammenzieht, was durchaus Hinweis sein kann auf das Vorliegen einer Entzündung. Und wenn das dann nicht ausreichend ist, dann ist der Goldstandard für die Detektion, für das Erkennen einer Herzmuskelentzündung diese Kernspintomographie.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Wir reden über die Herzmuskelentzündung. Wie kommt es dazu? Was kann man dagegen tun? Professor Stefan Baldus von der Uniklinik Köln beantwortet jetzt Ihre Fragen. Und da hat schon jemand angerufen, der Herr Pankoke aus dem Schwarzwald. Hallo, guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, und schön, dass Sie angerufen haben.
Ja, ich bin sehr daran interessiert, dass meine Erfahrung, ich bin 83 Jahre alt, laufe jeden Morgen 1,5 Stunden und habe seit überhaupt keine Probleme mit meinem Körper. Wir machen seit 45 Jahren Vollwertkosternährung und die ganzen Auswirkungen auf diesem Gebiet sind sowas von phänomenal, dass ich gerade in meiner Funktion hier als Gemeinderat und auch als Mitglied der Vollversammlung und der Arbeitsgruppe Wirtschaft, Finanzen, Soziales in Stuttgart sehr große Erfolge habe und meine Kollegen, die Vorstandskollegen hier von allen Firmen hier in meiner Region, hier im Schwarzwald, die sind happy dafür, wie sie praktisch den Gesundheitszustand und auch die Leistungsfähigkeiten der Menschen entsprechend fördern, durch diese Art und Weise fördern können. Und wir hatten noch eine größere Veranstaltung bei der IHK.
Das ist ja ein schönes Beispiel und das motiviert ja auch, wenn Sie das sagen, dass die gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung so gut tut. Ich sehe hier, Professor Baldus nickt ganz kräftig. Das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung. Glück gehört ja auch immer dazu, aber das ist schon mal eine gute Voraussetzung, um ein geringeres Risiko zu haben für Herzprobleme, oder?
Absolut, denn es gilt vor allen Dingen eben auch für die Arteriosklerose, die Gefäßverkalkung, also das Auftreten von Herzinfarkten, dass eine mediterrane Kost, das ist, was wir den Patienten empfehlen. Das hat mehrere positive Effekte, sogenannte antioxidative, also die Gefäße direkt schützende Effekte, aber eben auch Effekte, die das Gewicht reduzieren. Und das ist etwas, das Übergewicht, was einer der größten Risikofaktoren weiterhin darstellt.
Das ist auch immer eher weniger Fleisch, ne? Dafür ab und an auch mal Fisch.
Richtig,
und Olivenöl,
richtig.
Ne, mediterrane Kost.
Olivenöl, Nüsse, Gemüse, richtig.
Wenig Zucker?
Ja, Zucker ist ein Problem, aber auch Salz, zu viel Salz, mehr als 5 Gramm Salz am Tag ist ein Problem. Auch das sind Dinge, mit denen Sie den Blutdruck gut eingestellt bekommen, das Gewicht optimieren können. Ein Baustein, nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Ein Baustein, den Herr Pankoke uns vorgestellt hat. Vielen Dank. Frau Gröger ist in der Leitung. Guten Tag.
Ja, hallo.
Sie sind im Radio. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ja, interessant Ihr Beitrag und ich bin selber betroffen gewesen und möchte nur ermutigen, aus meiner Erfahrung, ich bin zweimal beim Hausarzt gewesen, weil, wie gesagt, Atemnot, Treppensteigen war nicht okay, was sonst überhaupt kein Problem für mich ist. Und war dann zweimal beim Hausarzt und innerhalb von 14 Tagen sagte, das wird nicht besser. Und er sagte nur, also Frau Gröger, Sie sind 79, die haben leichtes Übergewicht, da ist nichts. So, und das Ende vom Lied war dann 4 Wochen später, dass ich die Notaufnahme hatte, Verdacht auf Herzinfarkt oder es war ein Myokardinfarkt und hatte eine Herzmuskelentzündung. Also ich kann nur ermutigen, wenn man die Symptome hat, weitergehen und sich damit nicht zufriedenstellen lassen.
Und Sie hatten auch wirklich einen großen Unterschied zwischen dem, wie es Ihnen vorher ging und dann?
Wissen Sie, ich gehe sonst zu Fußkauf ein und habe meine Taschen und gehe wieder nach Hause und wenn ich einkaufen ging, musste ich mich zweimal in der Stadt auf die Bank setzen oder irgendwo ins Café, weil mir die Luft fehlte. Naja, ich wollte nur ermutigen, also wie gesagt, wenn man das hat, diese Beschwerden, nicht zögern und dranbleiben und sagen, also hier stimmt was nicht und dann auch fordern.
Ich glaube, das
ist eine gründlichere Untersuchung.
Frau Rüge, ich glaube, wir müssen Ihnen danken. Sie haben das absolut auf den Punkt gebracht. Das Entscheidende ist ja die Veränderung Ihrer Leistungsfähigkeit, auch so wie auch Frau Sartorius gerade nochmal nachgefragt hat. Die Veränderung, das heißt, das plötzlich sich verschlechternde Leistungsniveau. Ja. Das ist etwas, was hellhörig werden lassen muss.
Genau, und das war bei mir bestimmt 60-70%.
Hatte Ihr Arzt Sie denn wenigstens untersucht? Also
Nö, gut, wir kennen uns seit über 20 Jahren. Man hat ja dann auch so leichten Eindruck, den man beim Arzt hinterlässt. Sie sind doch fit und für Ihr Alter und alles okay. Und und dann kam es gut. Er war vielleicht auch überfordert an den Tagen, wo ich da war. Nein, hat er nicht gemacht.
Und geht es Ihnen denn jetzt besser?
Haben Sie, hat sich das? Ich habe dann danach ein Vierteljahr hier, also nachdem ich im Krankenhaus war und es wurde kathedert, um zu gucken, also Infarkt war es nicht, also ein Myokardinfarkt. Aber ich habe dann nachher, nachdem ich aus dem Krankenhaus rauskam, hier ein Vierteljahr gesessen und mich geschont.
Ah ja, das, wie wir es ja vorhin gehört haben. Also es hat auch schon dann nicht Wochen, sondern Monate gedauert, ne?
Ein Vierteljahr. Ich habe also wirklich ein Vierteljahr nur Toilette und das Nötigste und dann, wie gesagt, ein Buch nach dem anderen gelesen.
Aber jetzt haben Sie die Bücher alle durch und jetzt können Sie auch wieder schön spazieren gehen,
nein,
ja? Das ist ja auch gut, dass man diese ganzen dicken Schmöker mal alle weg hat und jetzt kann man
nein,
in die Natur.
Also das ist jetzt nur ein Nebeneffekt. Aber wie gesagt, es ist die alte Qualität wieder da und ich habe meine 100% und das wird auch immer kardiologisch kontrolliert im Ultraschall, um zu gucken. Und der Herzmuskel ist okay.
Das ist aber auch toll, ne? Herr Baldus, ist das üblich so, dass das dann wirklich, dass man zur gleichen, dass man wirklich hundertprozentig wieder in Ordnung sein kann danach, wenn man das anständig ausgeheilt hat?
Ja, das ist mit Abstand das häufigste Szenario, was wir glücklicherweise sehen. Die meisten Patienten, mindestens 3/4 aller Patienten, haben einen Verlauf der Erkrankung, der aushält.
Das ist ja mutmachend. Frau Röger, vielen Dank für Ihre Geschichte und toll, dass Sie wieder so fit und auf den Beinen sind und danke, dass Sie angerufen haben. Das ist sehr motivierend. Dann hartnäckig zu sein beim Hausarztbesuch. Wir haben auch Mails bekommen und zwar eine, da geht es nochmal um dieses, wir haben das jetzt auch schon mal gesagt, aber diesen Punkt kann man vielleicht gar nicht genug formulieren. Da fragt jemand, wie unterscheidet sich die Atemnot, die ich bei einer Herzmuskelstörung habe und der Atemnot von einem untrainierten Menschen? Also ist auch kann man da auch einen Unterschied spüren oder ist es einfach nur, dass sie auftritt? Was ist der Unterschied?
Die Atemnot selbst wird ja auch ein bisschen unterschiedlich von Mensch zu Mensch empfunden, ist zunächst mal etwas, was nicht unbedingt spezifisch für eine spezielle Erkrankung oder den Gesundheits- oder Trainingszustand des Einzelnen ist. Deshalb ist so wichtig, und das hat Frau Röge gerade sehr eindrucksvoll geschildert, dass man eben merkt, dass es zu einer Verschlechterung gekommen ist. Und man relativ präzise sagen kann, seit dieser Woche, seit diesem Tag komme ich nicht mehr so richtig die Treppe hoch. Und dann muss man aktiv werden, wenn man eine Verschlechterung seiner Leistungsfähigkeit und damit auch eine Aggravierung, ein Mehrwerden der Luftnot verspürt.
Das heißt, wenn jemand die ganze Zeit sehr trainiert ist und dann plötzlich nach 3 Treppenstufen atemlos ist, dann ist das beunruhigend. Und wenn jemand vorher schon nicht trainiert war, dann ist es nicht so sehr beunruhigend. Es kommt also wirklich immer auf die individuelle Person an.
Richtig,
es ist nicht,
genau,
dass die Atemnot irgendwie jetzt spezifisch ist, dass es da große Unterschiede gibt.
Nein.
Eine andere Frage ist, gibt es einen Laborwert für die Herzmuskelentzündung, der verändert ist oder auffällig ist? Also Blut wird abgenommen, wie man es bei anderen Krankheiten kennt, und dann liest man in irgendeiner Tabelle und sagt, der Arzt sagt dann Herzmuskelentzündung.
Genau, es gibt im Wesentlichen 2 Laborwerte, die wichtig sind. Der eine Laborwert ist einer, der Herzschwäche anzeigen kann, damit nicht spezifisch eine Herzmuskelentzündung, aber eine Herzschwäche, das wäre wichtig zu identifizieren, wenn, wir haben ja gesagt, das ist eines der wesentlichen Probleme einer Herzmuskelentzündung, die Entwicklung einer Herzschwäche. Und der zweite Wert, etwas genauer auf die Entzündungskomponente abzielend, ist ein Wert eines Eiweißes aus den Herzmuskelzellen, das ist das Troponin, welches wir eigentlich primär nutzen für die Detektion von Patienten mit Herzinfarkt. Wenn aber so eine Herzmuskelzelle gestresst ist oder möglicherweise zugrunde geht durch so eine Attacke eines Virus, dann kann eben dieses Eiweiß auch außerhalb einer Durchblutungsstörung, wie wir es beim Infarkt haben, freigesetzt werden. Und dann kann man das messen. Das ist aber nicht bei jedem Patienten mit Myokarditis der Fall. 60 bis knapp 100% der Patienten haben das. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass man eine Herzmuskelentzündung haben kann, ohne dass dieser Wert erhöht ist. Die Menschen mit erhöhtem Troponinwert und einer Herzmuskelentzündung haben eine etwas schlechtere Prognose. Auf die muss man ein bisschen genauer gucken.
Ja, vielleicht, weil das Troponin schon mal anzeigt, dass es doch auch ein bisschen heftiger ist, ne? Wenn schon Herzmuskelzellen wirklich kaputt gehen.
Richtig.
Und also Sie jetzt als Arzt, wenn Sie erkennen wollen, ist das eine Herzmuskelentzündung oder nicht, dann können Sie einmal einen Ultraschall machen und sich das angucken. Und dann nehmen Sie gleichzeitig auch Blut ab und gucken nach diesem Troponin und vielleicht auch nach dem anderen Wert, der auf eine Herzschwäche hinweisen könnte. Und das zusammen werten Sie dann aus? Oder sagen Sie, okay, das zeigt jetzt mehr in die eine Richtung, aber das Bild ist überzeugend, deswegen, das ist eine Herzmuskelentzündung.
Das sind dann die ersten Grundpfeiler, das können wir relativ zügig ja machen. Was dann die Diagnose erhärtet, ist entweder die Kernspintomographie, die sozusagen der Goldstandard in der Bildgebung ist, genauer, weil sozusagen diese Entzündungsareale besser darstellen kann als die Ultraschalluntersuchung. Oder wenn man es ganz genau wissen muss, kann man auch ein Herzmuskelbiopsat entnehmen, also ein bisschen Herzmuskel entnehmen über einen kleinen Katheter. Das ist ein unkomplizierter Eingriff. Und diesen dann unter dem Mikroskop untersuchen und nach Entzündungszellen, nach Virus in diesem Biopsat schauen.
Und macht man das relativ häufig? Also ist das immer notwendig oder ist das eher so eine Sache, die selten vorkommt, wo man sagt, okay, in diesem Fall ist es wirklich tricky, aber eigentlich normalerweise reicht auch schon der Ultraschall.
Das ist für die ganz kleine Gruppe von Patienten reserviert, die entweder eine Herzmuskelschwäche entwickeln oder kritische Herzrhythmusstörungen oder eben Patienten sind, die augenscheinlich dauerhaftere Form einer Entzündung im Herzmuskel behalten, sodass wir dann über solche Medikamente nachdenken müssen, die eben entzündungshemmend auch sind. Dann würde man zur Vorbereitung einer solchen Behandlung unbedingt den Herzmuskel einmal biopsieren, um das gut vorzubereiten.
Jetzt haben wir schon, Sie haben schon öfter jetzt diese Herzschwäche angesprochen und dass das so ein bisschen eins dieser Worst-Case-Szenarien ist. Sie haben aber auch gesagt, es gibt da aber dann wirklich ganz konkrete Vorgaben, wie das behandelt wird. Wenn jemand jetzt eine Herzschwäche hat, kann derjenige dann auch so behandelt werden, dass letztendlich sein Herz wieder tiptop in Ordnung ist irgendwann, nach einem halben Jahr, nach einem ganzen Jahr?
Ja.
Oder bleibt eine Herzschwäche ein Leben lang mein Problem?
Nein, glücklicherweise nicht. Also wir sehen sehr viele Patienten, die durch Abheilen der Entzündung begleitet mit das Herz entlastenden Medikamenten im Verlauf der nächsten Monate dann eine komplette Restitution, ein komplettes Wiedererlangen der normalen Pumpleistung des Herzens zeigen. Genauso wie es leider Patienten gibt, bei denen der Herzmuskel, und das ist glücklicherweise sehr, sehr selten, seine Funktion nicht wiedererlangt. Aber der Großteil der Patienten, dieser ja sowieso schon kleineren Gruppe von Patienten, die mit einer Herzschwäche bei Herzmuskelentzündung auffallen, wird mit einer solchen Therapie gut behandelt werden können.
Das ist ja auch mal eine gute Nachricht. Eine weitere Frage, die wir per Mail erhalten haben. Was sind andere Anzeichen? Also jetzt nehme ich an, neben der veränderten Atemnot, also der neu aufgetretenen Atemnot und diesem Laborwert, was sind andere Anzeichen, die auch der Laie überprüfen kann, die auf eine Herzmuskelentzündung hinweisen? Ich glaube, da geht es auch wieder darum, wann gehe ich zum Arzt?
Also der Brustschmerz, ein wichtiges Symptom, auch einer Herzmuskelentzündung, muss ernst genommen werden. Nicht nur, damit man die Herzmuskelentzündung identifiziert, sondern möglicherweise auch andere vom Herzen kommende Erkrankungen erkennt, insbesondere natürlich den Herzinfarkt. Und das Zweite ist Unregelmäßigkeiten des Herzschlags. Das heißt, wenn man plötzlich das Gefühl hat, das Herz ist nicht mehr im Takt, schlägt unregelmäßig, stolpert oder zeigt Phasen von beschleunigtem Herzschlag oder auch der drohende Bewusstseinsverlust. All dieses sind Dinge, die mit Herzrhythmusstörungen zusammenhängen können. Als diese Dinge muss man ernst nehmen in einem Kontext des Verdachts einer Herzmuskelentzündung und die müssen abgeklärt werden.
Vorher wollen wir noch einen Begriff klären, der ebenfalls mit dem Herzen zu tun hat. Der wird auch viel gebraucht, man liest ihn vor allen Dingen häufig, aber für Laien ist oft gar nicht klar, was sich genau hinter dem Wort koronare Herzkrankheit verbirgt, oft auch abgekürzt als KHK. Professorin Christiane Tiefenbacher ist Kardiologin und Angiologin und Chefärztin am Marienhospital Wesel. Guten Tag.
Guten Morgen.
Fangen wir mal ganz einfach an. Was ist eine koronare Herzkrankheit? Was ist damit gemeint?
Ja, da hinter diesem Begriff verbirgt sich die Erkrankung der Herzkranzgefäße oder Herzkranzarterien. Das sind die Gefäße, die das Herz mit Sauerstoff versorgen und Nährstoffen. Und durch Ablagerungen wie Kalk oder Fett oder Schaumzellen kommt es zu Verengungen dieser Gefäße und dadurch zu einer Minderdurchblutung des Herzmuskels.
Ah ja, und wenn der weniger gut durchblutet ist, kann er auch weniger leisten.
Genau.
Wie gefährlich ist das?
Ja, also das kann gefährlich werden. Man kann davon ausgehen, dass mit zunehmendem Alter viele Menschen leichte Ablagerungen in den Gefäßen haben, die an sich keine Bedeutung haben. Wenn das aber zu Verengungen führt, die etwa 70% des Gefäßinnendurchmessers ausmachen, dann führt das zu Beschwerden, wie zum Beispiel den Angina pectoris, den Brustschmerzbeschwerden und im Extremfall kann daraus auch ein Herzinfarkt entstehen.
Und wie kommt es dazu? Ich könnte mir vorstellen, dass das Alter auf jeden Fall eine Rolle spielt.
Genau, das Alter ist ein Faktor, aber es gibt die sogenannten klassischen Risikofaktoren. Das ist der Bluthochdruck, die Zuckerkrankheit, die hohen Blutfettwerte und natürlich das Rauchen und letztendlich auch eine genetische Belastung. Also waren unsere Eltern herzkrank, dann können wir davon ausgehen, dass unser Risiko auch erhöht ist.
Das heißt, wenn das der Fall ist zum Beispiel, was kann ich dann irgendwas tun, um mein Risiko wieder so, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken?
Ja, das Stichwort ist ja gesunder Lebensstil. Das ist zwar nicht immer bequem, aber das bedeutet zunächst mal gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Betätigung und wenn man bereits erkrankt ist, dann muss man natürlich auch verschiedene Medikamente einnehmen, die das Fortschreiten der Erkrankung zumindest bremsen können.
Und wie ist das der Unterschied zwischen Mann und Frau? Gibt es den auch in Bezug auf die koronare Herzerkrankung?
Ja, der eine Unterschied besteht darin, dass bei Frauen diese Erkrankung in der Regel etwa 10 Jahre später auftritt, weil Frauen durch ihre Hormone, vor allem das Östrogen, geschützt werden vor den Ablagerungen in den Gefäßen. Und ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass die Beschwerdesymptomatik bei Frauen etwas anders ist. Also Männer haben häufiger die klassischen Angina pectoris-Beschwerden, diesen Brustschmerz, auch beim Infarkt, das Gefühl, es zieht sich alles zusammen. Aber bei Frauen können eben auch unspezifische Symptome auftreten, Atemnot, Rückenschmerzen, Oberbauchschmerzen und das muss dann natürlich vom Hausarzt optimalerweise richtig interpretiert werden.
Wenn der Arzt jetzt festgestellt hat, dass oder die Ärztin, dass eben eine koronare Herzkrankheit vorliegt, was wird er dann tun? Also wie wird dann behandelt?
Also zunächst mal ist es gar nicht so einfach, das festzustellen. Im Vorfeld gibt es ja verschiedene Tests oder Untersuchungen, wie zum Beispiel ein Belastungs-EKG oder auch eine Herz-Ultraschall-Untersuchung. Und wenn dann der Verdacht sich manifestiert, dann muss entweder eine CT-Untersuchung der Gefäße durchgeführt werden oder eine Herzkatheteruntersuchung. Letztere hat den Vorteil, dass man hier auch gleich die Behandlung machen kann und das ist in der Regel eine Ballondilatation und eine Stentimplantation, um die Engstellen aufzuweiten und manchmal auch eine Bypass-Operation.
Also verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, wie schwer die Schädigung dieser Herzgefäße ist. Mhm. Was ist jetzt, würden Sie sagen, wie groß ist dieser Einfluss dieser genetischen Disposition, also dieser genetischen Veranlagung? Also wenn jetzt das in meiner Familie schon vorgekommen ist, wie groß sind wie viel Sorgen muss ich mir machen oder sollte ich schon regelmäßig zum Arzt gehen, um das überprüfen zu lassen?
Ja, das hängt letztendlich davon ab, in welchem Alter die Erkrankung bei den Familienangehörigen zum Ausbruch kam. Wenn es bei einem 90-jährigen Verwandten ist, dann ist das eigene Risiko nicht wesentlich erhöht. Wenn aber jemand schon mit 30 einen Herzinfarkt hatte, dann muss man genauer hingucken und meistens äußert sich die genetische Belastung auch durch eine Veränderung des Blutfettstoffwechsels. Das ist einer der Hauptfaktoren, die eben auch über Gene vermittelt wird.
Das kann Arzt ja dann auch feststellen und dann sagen, genau, okay, das sieht hier nicht gut aus.
Genau, kann man Blutuntersuchungen machen und wenn man da einen erhöhten Blutfettwert findet oder erhöhte Blutfettwerte, dann kann man das medikamentös behandeln, denn hier kann man durch Ernährung meistens nicht so viel erreichen.
Koronare Herzkrankheit, KHK. Dahinter verbirgt sich ein Herz, das schlecht versorgt wird, mit unterschiedlich schweren Konsequenzen. Wie sie erkannt wird, die KHK, und wie man sein Risiko dafür verringern kann, darüber sprach ich mit Professorin Tiefenbacher, Chefärztin am Marienhospital Wesel. Vielen Dank.
Sehr gerne. Schönen Tag noch.
Schönen Tag.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir bleiben beim Herzen. Jetzt können Sie Ihre Fragen zum Thema Herzmuskelentzündung stellen an Professor Baldus. Und wir haben eine ganze Menge Mails bekommen. Und einige Hörer und Hörerinnen gehen nochmal zurück in die Zeit der Pandemie. Da war das Thema ja auch größer. Wir hatten das eben schon mal angesprochen. Aber jetzt wird konkret gefragt, sollte man sich nach einer heftigen Corona-Erkrankung, man kann ja immer noch an Corona erkranken, das Virus ist ja weiterhin, zirkuliert ja weiterhin, sollte man sich nach einer heftigen Corona-Erkrankung vorsichtshalber auf eine Herzmuskelentzündung untersuchen lassen?
Nein, braucht man nicht, wenn man ausgeheilt wieder gesund ist und deine Leistungsfähigkeit vom Zustand vor der Corona-Erkrankung wiedererhalten hat, dann ist das nicht notwendig. Wenn es aber nicht so ist, also wenn eine Leistungsschwäche zurückbleibt, Atemnot aufgetreten ist, dann muss man sich in der Tat untersuchen lassen.
Und jetzt ist Herr Bisswurm in der Leitung. Guten Tag.
Guten Tag.
Schön, dass Sie anrufen.
Ja. Also ich bin jetzt 80 Jahre alt und es wurde vom Kardiologen ein Linksschenkelblock diagnostiziert vor Jahren und der besteht wohl weiterhin. Und ich möchte fragen, welchen Wert kann man, an welchem Wert kann man das an der Herzuntersuchung feststellen? Und besteht eine Verbindung zwischen Herzmuskelentzündung und Linksschenkelblock?
Ich gebe mal gleich weiter an den Experten. Vielleicht könnten Sie erst mal erklären, was dieser Linksschenkelblock ist. Der ist ja nicht am Herzen direkt zu finden, oder?
Ja doch, es ist eine der elektrischen Leitungen des Herzens, die dafür sorgt, dass der Impuls, der vom Dach des Herzens aus der Vorkammer in die Basis des Herzens, in die Hauptkammer kommt, dass der mit hoher Geschwindigkeit schnell dazu führt, dass das Herz sich synchron zusammenzieht. Und in der Herzkammer gibt es zwei wesentliche Leitungsstränge, den rechten Schenkel und den linken Schenkel. Und wenn der linke Schenkel, wie bei Herrn Bissmann, blockiert ist, läuft der Strom nur über den rechten und braucht dann etwas länger, bis das ganze Herz erregt ist. Das ist zunächst mal nicht problematisch, wenn der Patient hierunter keine Luftnot entwickelt. Darf das sein? Und wenn die Pumpleistung des Herzens erhalten ist, trotz dieses Schenkelblockbildes, ist das nicht problematisch. Es kann in der Tat im Rahmen von Entzündungen, genauso wie von Infarkten, zu einem solchen Blockbild kommen, zu einem solchen Linksschenkelblock kommen. Aber es ist unspezifisch, es ist kein klares Zeichen. Und wenn man jemand in höherem Alter hat, dann darf das auch einfach so entstehen, ohne dass eine Entzündung dahinter steckt.
Haben Sie denn Atemnot, die größer ist als früher oder überhaupt neu aufgetreten ist, Herr Bisswurm?
Nein, die Probleme sind ganz andere, Knieprobleme und Parkinson.
Ach so, ja, dann, wie gesagt, dann ist das vielleicht auch gar nicht so schwerwiegend, das Herzproblem. Aber Ihr Arzt oder Ihre Ärztin hat das ja erkannt und gesehen und wird das ja auch dann parat haben und im Hinterkopf haben, falls sich doch nochmal andere Anzeichen zeigen sollten. Dann vielen Dank für den Anruf und Ihnen alles Gute. Danke. Auf Wiederhören.
Danke.
Und wir haben noch jemanden, der uns anruft. Hallo, guten Tag.
Guten Tag, Frau Sartori.
Ja, Herr Müller sehe ich jetzt, ne?
Ja.
Schön, dass Sie anrufen.
Auch aus dem Schwarzwald und ich komme jetzt zu der jungen Fraktion. Meine Enkelin ist 16 Jahre, sehr schlank, sehr aktiv, sehr viel in Bewegung. Hatte in den letzten Wochen und Monaten über Knie-, Brust-, Schulterschmerzen geklagt und man hat das abgetan mit Wachstumsschmerzen. Seit einigen Tagen ist es ein Herzbeutelerguss diagnostiziert und sie hatte jetzt gestern eine 24-Stunden-EKG, das meines Wissens keine besonderen Auffälligkeiten hatten. Jetzt ist meine Frage, kann bei einem Herzbeutelerguss auch eine Borreliose mit diesen Symptomen im Vorgang Grund sein? Und müsste man dann nicht schnell zur Abklärung diese Kernspinnendiagnose machen und dann die weitere Therapie aussehen würde?
Hier werfe ich kurz ein, wie ich das immer in der Sendung mache, dass unser Experte natürlich sich sehr gut auskennt, aber keine Diagnose auf dem Sender machen kann. Aber
ja, das ist klar.
Ja,
aber die Situation
ist, ja, nee, schon klar.
16-jährige Frau. Mhm. Herzbeutelerguss, ja, diagnostiziert.
Verdacht auf Borreliose, dass eine, ja, Zeckenstich und zu einer Borreliose geführt hat. Hatten wir vorhin mal ganz kurz erwähnt. Vielleicht können Sie das nochmal erläutern.
Ja, Borrelien können Herzmuskel- und auch Herzbeutelentzündungen machen. Und Borrelien über Zeckenbisse übertragen, machen ja dann auch andere Dinge. Zum Beispiel die geschilderten Knieschmerzen, auch Rötungen an der Haut können im Anfangsstadium dazu beitragen. Hier ist, wenn man eine Borreliose ausschließen will, wichtig, dass man eine Blutuntersuchung macht, um diesen Titer, den Borreliose-Titer zu bestimmen. Und das würde man voranstellen, weil es in der Tat für die Borreliose dann auch eine Therapie gibt, eine medikamentöse, antibiotische Therapie, die man dann auch initiieren sollte.
Hatten Sie denn oder hat Ihre Enkelin das denn erwähnt, dass sie einen Zeckenstich hatte oder Biss?
Nein, der Zeckenstich Nachweis konnte nicht geführt werden, aber ist sehr viel im Freien unterwegs und im Gelände, es wohnt auf dem Bauernhof. Das muss ja auch nicht erkannt sein. Mhm. Und dennoch hatte sie jetzt Atembeschwerden und was dann zu dieser Diagnose Herzbeutel geführt hat. Und die Frage ist da nicht dann schnellstmöglich zur Konkretisierung der Diagnose dieses MRT, also die Kernspin, empfehlenswert?
Ja, die Kernspintomographie kann besser noch nachweisen, ob nicht nur der Herzbeutel entzündet ist und dafür spricht die Wasseransammlung um das Herz herum, sondern ob auch der Herzmuskel entzündet ist. Dafür ist in der Tat eine MRT-Untersuchung sinnvoll. Das muss man anhand des Ultraschallbildes dann abschließend entscheiden. Und die Bestimmung der Serologie für Borrelien, die würde ich trotzdem empfehlen.
Herr Müller, dann wünschen wir Ihnen und vor allen Dingen Ihrer Enkelin alles Gute und dass das bald aufgeklärt und gut behandelt wird. Und vielen Dank für Ihren Anruf und gute Besserung, sage ich nur. Gute Besserung. Eine Frage von Herrn Meyer lautet, wenn man während einer Erkältung, zum Beispiel Schnupfen mit leichtem Fieber, Sport treibt und damit das Herz belastet, erhöht das die Wahrscheinlichkeit für eine Herzmuskelentzündung? Das finde ich eine sehr gute Frage, weil im Sportstudio treffe ich öfter auf Leute, die mit einer Erkältung kommen und wo ich denke, wo ich jetzt vom Bauch her denke, kann nicht gut sein. Aber was sagt der Experte dazu?
Ja, die Sorge, die wir haben, ist, dass eine vom Patienten nicht bemerkt, der Entzündung des Herzmuskels vorliegt, man dann exzessiv Sport treibt und in dieser Phase der maximalen Anstrengung eben Herzrhythmusstörungen auftreten können, die dann auch im fairerweise sehr, sehr seltenen Fall eben auch lebensbedrohlich sein können. Das ist das, was wir nicht wünschen, weswegen wir eben empfehlen, dass man mit einem Infekt nicht Sport in stärkerer Ausprägung machen sollte.
Also dann lieber mal ein, zwei Tage ein bisschen sich ausruhen. Dann eine Frage, das betrifft nochmal, wie kommt es zu einer Herzmuskelentzündung? Hier fragt ein Hörer nämlich, ich war einer starken Schimmelexposition über mehrere Monate ausgesetzt. Dann hatte er Lungenprobleme und es wurde auch ein Perikarderguss, also Herzbeutelerguss nehme ich an, festgestellt, der vorher nicht vorhanden war. Kann es da einen Zusammenhang geben? Kann Schimmel auch das Herz belasten?
Ja, Pilzinfektionen können auch in allerdings sehr, sehr seltenen Fällen auch Herzmuskelentzündungen genauso wie Herzbeutelentzündungen machen. Das ist so.
Jetzt eine sehr konkrete Frage zur Diagnostik. Ist ein MRT, das MRT hatten wir schon erwähnt, besser als eine Myokardszintigraphie? Was ist das, eine Myokardszintigraphie, und wird das überhaupt angewendet bei der Herzmuskelentzündung?
Das kann man machen. Das ist eine ebenfalls bildgebende Untersuchung, in der man eben nach stoffwechselaktiven Bereichen im ganzen Körper fahnden kann, unter anderem eben auch am Herzen. Aber der Goldstandard für die Detektion, für das Erkennen einer Herzmuskelentzündung bleibt die Kernspintomographie, die den großen Vorteil hat, dass sie strahlungsunabhängig, strahlungsfrei durchgeführt werden kann.
Und dann ein Thema, was wir auch schon angesprochen haben, aber vielleicht sagen wir es nochmal, vielleicht können Sie es nochmal ganz klar und deutlich sagen. Gibt es eine genetische Veranlagung für eine Herzmuskelentzündung?
Die Entzündung selbst ist ja eine Erkrankung, die über Viren vermittelt wird. Die Empfänglichkeit des Herzmuskels für Viren ist in der Tat unterschiedlich. Und wenn der Herzmuskel strukturelle Auffälligkeiten schon über genetische Mechanismen mitbringt, dann ist in der Tat die Ausprägung einer Myokarditis größer, so unsere Einschätzung.
Also spielt schon auch eine Rolle. Dann kommt eine Nachfrage. Es wurde gesagt in Ihrer Sendung, dass eine Entzündung des Herzmuskels über Laborwerte diagnostiziert werden kann. Das hatten Sie ja auch erläutert, dass das zwei sind. Aber der Hörer bittet, welche Laborwerte genau sind das? Können Sie sich nochmal nennen,
bitte? Ich bin sehr dankbar, dass das nachgefragt wird, denn die Entzündung selbst, die messen wir nicht im Labor. Die Messung von Entzündungswerten, wie man sie bei einem Fieberschub, bei einer Viruserkrankung insgesamt oder auch einer bakteriellen Erkrankung, die hilft uns nicht so weiter. Entscheidend ist die Bestimmung des Stresses, unter dem der Herzmuskel steht. Und da kann man entweder diesen BNP-Wert bestimmen zur Detektion oder frühen Detektion einer Herzschwäche, genauso wie den vielleicht noch besser geeigneten im Kontext der Myokarditis Wert des Troponins, der in der Lage ist, eben den Herzmuskelzellschaden zu identifizieren. Aber die Entzündung im Herzmuskel, die kriegen Sie nur raus, indem Sie eine Biopsie, eine Probeentnahme nehmen und unter dem Mikroskop Entzündungszellen suchen.
So, jetzt haben wir noch mal einen Anrufer. Hallo, guten Tag, Herr Rudolf aus Leipzig.
So ist das, Matthias Rudolf, hallo.
Guten Tag. Sie haben eine Frage?
Ja, Genau, wobei ein Teil der Frage wurde vielleicht vor ein paar Minuten schon beantwortet. Wie ist das bei Sportveranstaltungen im Breitensport? Also es gibt, ich mache regelmäßig Marathon, auch Ultramarathon, also etwas länger als ein normaler. Ich bin 61 Jahre alt, mache das aber jetzt schon gut 30 Jahre. Und immer wieder hört man dann, dass es bei solchen Veranstaltungen, bei größeren, dann doch Schwerverletzte oder auch Menschen gegeben hat, gestorben sind. Mit einer, ja, was dann meistens hieß, das Herz. Aber das sind immer nur Sekundärinformationen. Also das, da gibt es dann da keine offizielle Statements oder sowas. Nur was man dann unterläuft und sich erzählt hat. Das hat man den Krankenwagen gesehen und dann lag da einer und so weiter. Die Frage ist, sind Menschen, die keinen Leistungssport betreiben, stärker bedroht, an Herzmuskelerkrankungen zu sterben oder überhaupt sie zu bekommen oder dass sie zum Ausbruch kommt. Also ich habe das, Sie haben das gerade mit der Erkältung schon gesagt, dass es da möglich ist. Ja, generell die Frage da.
Also zum Beispiel auch, wenn jemand relativ untrainiert so einen Marathon dann mitläuft, ob der sich dann schneller übernimmt und dann eine größere Gefahr für sowas hat? Meinen Sie das?
Das sollte man nicht machen, aber auch das. Aber es gibt ja auch Leute, so wie ich, die dann durchaus stark trainiert haben und trotzdem vielleicht an ihrer Leistungsgrenze oder darüber hinausgehen.
Ich gebe mal weiter an Herrn Baldus.
Also prinzipiell ist natürlich Hochleistungssport für den nicht Trainierten schon etwas, was wir nicht unbedingt unterstützen, weil es, und ich hatte das Troponin angesprochen, wenn Sie einen Marathon laufen, dann können Sie sozusagen diesen Stress anhand solcher Werte im Blut für den Herzmuskel durchaus nachweisen. Der sehr gut Trainierte, der kompensiert das. Aber wenn Sie konkret fragen, ob das eventuell schon übermäßiger Stress auch für den Herzmuskel sein kann, so eine Hochleistungsphase sportlicher Aktivität, da muss man das klar mit Ja beantworten. Insgesamt ist das, was wir fürchten im Rahmen solcher großen Sportveranstaltungen, dass eben der Untrainierte, aber auch der in Unkenntnis seiner Herzerkrankung Sport durchführende zu Schaden kommt. Eine Möglichkeit ist die Herzmuskelentzündung, die, wenn nicht beachtet, eben zu solchen Rhythmusstörungen während des Sports führen kann. Herzinfarkte können auftreten, aber auch genetisch bedingte Herzmuskelerkrankungen, die nicht aufgefallen sind, dann zu kritischen Herzrhythmusstörungen werden während starker körperlicher Anstrengung eben führen.
Aber Herr Rudolph, Sie machen das schon länger, Marathon laufen. Genau. Und Sie trainieren auch zwischendurch regelmäßig.
Ja, also das sind keine Event-Geschichten, dass ich mal 4 Wochen oder 6 Wochen vorher anfange, sondern das ist eine lange Vorbereitung. Die Frage ist, sollte man sich dann vor jedem Lauf oder einmal überhaupt untersuchen lassen und wer genau würde das machen?
Also man muss sich nicht.
Kann man das überhaupt erkennen vorher?
Also man muss sich nicht vor jedem Lauf untersuchen lassen, wenn man sportlich ist und in regelmäßigen Abständen diese sportlichen Aktivitäten durchführt. Man sollte sicherlich einmal wissen, ob sein Herz gesund ist, wenn man sich solch starker körperlicher Herausforderungen stellt, aber man muss das nicht machen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man eben nicht eine solche sportliche Aktivität bestreitet im Kontext einer Entzündung, einer viralen Erkrankung, die man vorher gehabt hat. Das ist sicherlich nicht das, was wir empfehlen würden.
Also darauf bitte achten. Ja, genau. Herr Rudolph, wann laufen Sie denn das nächste Mal?
Jetzt erstmal eine Weile nicht, wahrscheinlich erst im Herbst wieder.
Ach so, gut. Also dann, wenn Sie jetzt noch einen Schnupfen haben wollen, dann jetzt demnächst und dann den schön auskurieren, genau. Damit Sie dann vor dem Herbst trainieren können.
Es gibt dann auch kein Training. Insofern war das, was da gesagt wurde, schon mal sehr hilfreich oder zumindest unterstützend. So denke ich das auch, also weil man das eben auch, ich muss mal sagen, immer so hört oder auch liest.
Das sind dann ja auch schockierende Bilder, auch im Sport, im Profisport sieht man das ja dann selten, aber dann genau. Also wichtiger Aspekt, vielen Dank und wir drücken Ihnen die Daumen, ne, dass Sie eine richtig gute Zeit laufen. Auf jeden Fall, dass Sie viel Spaß haben beim nächsten Marathon. Dankeschön.
Danke.
Wiederhören. Eine Frage per Mail ist, kann es sein, dass durch diese Herzmuskelentzündung auch andere entzündliche Krankheiten entstehen? Also dass sich die Entzündung im Körper ausbreitet und zum Beispiel Gelenke betrifft? Man kennt das ja, also man stellt sich ja so ein bisschen vor, wenn man so eine vereiterte Wunde hat, dann hat man ja Angst, dass das sich irgendwie ausbreitet. Kann das auch sein bei einer Herzmuskelentzündung?
Nein, ich glaube, man muss sich es anders vorstellen. Also wir hatten gerade die Borrelien angesprochen, die eben nicht nur das Herz attackieren können, sondern die Haut oder auch auch die Gelenke und im ganz schlimmen Fall eben auch das Gehirn. Wir haben gesprochen über Autoimmunerkrankungen, die nicht nur das Herz betreffen können, sondern auch andere Organe, also der Lupus beispielsweise mit ganz vielen möglichen Zielorganen. Es ist so zu verstehen, dass sozusagen es schon systemische, wie wir sagen, also den gesamten Körper betreffende Folgen eines Virusinfektes oder auch eines bakteriellen Infektes oder auch einer Autoimmunerkrankung geben kann. Aber wir müssen nicht Sorge haben, dass wenn das Herz entzündet ist, dass das sozusagen auf den ganzen Körper übertritt. So denken wir das bisher nicht, nein.
Zum Abschluss eine ganz eine Definitionsfrage. Hier fragt jemand, und ich glaube, das geht vielen Hörern und Hörerinnen so, was ist der Unterschied zwischen einem Herzschrittmacher und einem Defibrillator? Könnten Sie das nochmal kurz erklären, weil man hört beides öfters.
Wenn Sie einen zu langsamen Herzschlag haben, die schon angesprochene Herzelektrik zu unzuverlässig ist, weil der Strom vom Dach des Herzens den Keller des Herzens nicht erreicht, dann hilft ein Schrittmacher, das Herz kontinuierlich und belastungsangepasst mit Strom zu versorgen, sodass der Herzschlag nicht zu langsam ist. Wenn Sie diese gefürchtete Rhythmusstörung von Kammerflimmern beispielsweise haben, eine Rhythmusstörung, die man nicht überleben kann, ohne dass man typischerweise Hilfe bekommt, dann brauchen Sie keinen zusätzlichen Impuls durch einen Schrittmacher, sondern dann brauchen Sie einen strengen Impuls mit hoher Energie, der das Herz einmal elektrisch wieder auf Null setzt. Und das tut der Defibrillator.
Und beides kann eingesetzt werden?
Beides kann eingesetzt werden. Der Defibrillator typischerweise hat beide Komponenten, sowohl die Schrittmacher als auch diese Defibrillator-Komponente. Und man kann beides unter die Haut einsetzen und vorher gut schauen, welches System für welchen Patienten das richtige ist.
Ich glaube, jetzt sagen viele, sitzen am Radio und sagen jetzt, ach so, haben wir das auch geklärt. Wieso entzündet sich der Herzmuskel? Wie gefährlich ist das und wie sollte es behandelt werden? Über diese und noch viel mehr Fragen haben wir gesprochen. Herr Professor Baldus, vielen Dank, dass Sie all diese Sachen so schön erklärt haben und beantwortet haben, die Fragen. Vielen Dank auch an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen und Ihre Anmerkungen, Ihre Geschichten. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut, haben Sie noch einen schönen Tag.